Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz-Reinhard Habel und
Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
Wir begrüßen Sie heute zu einer weiteren Podcast-Folge der City Transformers. Wir, das sind Franz-Reinhard Habel und
Michael Lobeck.
Michael, wir haben heute einen Gast eingeladen zum ersten Mal und freuen uns sehr auch auf das Gespräch. Und vielleicht kannst du den Gast ganz kurz vorstellen, beziehungsweise die Übergabe an den Gast machen, damit auch er sich mit ein paar Worten vorstellen kann.
Ja, sehr gerne. Ja, wir haben heute einen Gast und zwar Friedrich Fuß, den Chief Digital Officer der Stadt Bonn. Und Friedrich, sagst du kurz zwei, drei Sätze zu dir?
Ja, erstmal hallo in die Runde und ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann oder bei euch sein kann. Und ich bin der Chief Digital Officer der Bundesstadt Bonn. Das heißt, ich berate die Bundesstadt Bonn bei der digitalen Transformation. Das ist ein Thema, was vor allen Dingen die Verwaltung, die Stadtverwaltung berührt. Da geht es letztlich darum, die Digitalisierung, Ablauf der Prozesse und dergleichen voranzutreiben, sodass die Stadt digitaler wird und damit auch viel stärker auch digital mit dem Bürger in Kontakt treten kann und entsprechend auch digital arbeiten kann. Und dann ist ein anderer großer Part das Thema Smart City, bei dem ja die Stadtverwaltung Bonn ein Teil dieser Smart City ist. Und da geht es darum, auch diesen Prozess voranzutreiben, was ein ganz dickes Brett auch ist.
Okay, ja, da sind wir sehr gespannt. Da kommen wir gleich noch detailliert dazu. Jetzt fangen wir so an, wie wir sonst auch immer anfangen. Franz-Reinhard, hast du irgendwas Neues? Gibt es was Aktuelles?
Ja, es gibt was Aktuelles. Ich arbeite gerade an einem spannenden Projekt, um mal nicht nach hinten oder in die Gegenwart zu schauen, sondern in die Zukunft. Es nennt sich Update Deutschland, die Innovationsplattform für den gemeinsamen Neustart. Und zwar ist das die Folgeveranstaltung des Hackathon V-Virus aus dem Frühjahr diesen Jahres. Sie können oder ihr könnt euch erinnern, 28.000 Bürger haben Lösungen entwickelt mit der Verwaltung und auch umgesetzt. Und die Idee, die wir haben, auch in dem Team, was den Hackathon durchgeführt hat, ist im nächsten Jahr stärker die kommunale Ebene mit einzubinden, auch in die Durchführung dieses Hackathons. Und wir gehen davon aus, dass eben gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Lage Kommunen und Zivilgesellschaft eine Schlüsselstellung einnehmen und auch ein Neustart nach der Corona-Zäsur, ich bin jetzt mal mutig, weit nach vorn zu schauen, eben diesen mitzugestalten, weil wir doch gemeinsam vor einer Frage stehen: Wie gestalten wir ein krisenfestes, klimaneutrales und demokratisches Deutschland nach Corona im digitalen Zeitalter? Also wie sieht ein Neustart aus? Wie sieht das neue Normal aus? Ich glaube, dass wir eine ganze Reihe von Erfahrungen ja jetzt machen, die wir mitnehmen sollten. Und darüber wollen wir quasi in einer Art Reallabor der Kommunen für soziale Innovationen im nächsten Jahr uns intensiv beschäftigen und Städte und Gemeinden aufrufen und einbinden, an diesem Hackathon auch teilzunehmen. Wir testen das gerade nächste Woche mit verschiedenen Bürgermeistern im Gespräch auf Relevanz und auf die Zeitschiene, wann eine solche Veranstaltung sinnvoll ist, um, glaube ich, von unten auch Lösungen auch zu artikulieren, zu suchen, sich stärker zusammenzuschließen, zu kollaborieren, gemeinsam zu arbeiten. Bund und Länder werden auch diesen Hackathon unterstützen. Aber wir wollen eben ein Zeichen setzen, weil wir glauben, dass Lösungsansätze sehr stark aus der Lokalität und der Regionalität auch entstehen und die wir transportieren wollen und diskutieren wollen. Deswegen hoffe ich, dass wir dort zu einem guten Austausch kommen und dass es uns gelingen wird, auch viele Erkenntnisse, die wir heute ja erleben, auch teilweise ja noch in der Umsetzung haben, dazu nutzen können, einen Austausch an Erfahrungen darüber anzustreben. Und es geht uns eben darum, Herausforderungen zu identifizieren, eben eine breite Allianz auch zu bilden und in der Tat Lösungsansätze zu mobilisieren und Lösungen umzusetzen und daraus wiederum Erkenntnisse abzuleiten. Also dieser Kreislauf steht hier im Vordergrund und ein neuer Versuch und ein wichtiger Versuch, glaube ich, auch die Relevanz und Bedeutung der kommunalen Ebene noch mal stärker in das Bewusstsein auch der Politik, aber auch gemeinsam in die Zivilgesellschaft hineinzutragen, eben unter dem Aspekt Gemeinsinn, wie können wir auch mit Bürgerinnen und Bürgern die Zukunft gestalten, hier neue Zeichen zu setzen.
Okay, aber das ist dann ganz kurz, das ist dann eine Sache, wo die ihr erstmal mit den Kommunen macht und wo ich als Bürger nicht direkt dran bin, oder kann ich mich dann auch beteiligen?
Doch. Das ist auch parallel, nicht nur parallel, sondern auch gewollt, mit Bürgerinnen und Kommunen die Sache gemeinsam zu machen. Wir brauchen dann natürlich erstmal einen organisatorischen Background und einen Rahmen. Das sind dann in der Tat die Kommunen. Und unser Ziel ist es natürlich, dass auch die Kommunen ihre Bürgerinnen und Bürger damit einbinden. Also wir wollen hier keinen ausschließlichen Politik- oder Verwaltungshackathon machen, sondern schon einen gesellschaftlich relevanten mit allen Stakeholdern, die eben auf diesem Thema der kommunalen Ebene arbeiten.
Ah ja, wunderbar. Dann bringt mich das gleich zu einer weiteren halbaktuellen Geschichte. Ich glaube, vor 2 Wochen war das, da habe ich an einer Veranstaltung teilgenommen, der Zeppelin University von Professor von Lucke, der dort immer mal wieder interessante Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung macht. Und diesmal hat er den Schwerpunkt Bürgerbeteiligung ausgewählt. Und es gab eine breite Vortragsreihe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 6, 7, können wir nachher in die Shownotes tun und die sind alle dokumentiert, kann man sich anhören. Und ich fand interessant besonders, also die Breite auch, die dargestellt worden ist. Darum passt es jetzt gut zu deinem Hackathon, auch mit Citizen Science und ganz verschiedene Aspekte. Also ich fand es sehr anregend und wollte jetzt gar nicht viel dafür erzählen, sondern nur anregen, sich diesen Link mal anzuschauen und das ein oder andere da vielleicht mal anzuhören. Und eine zweite Veranstaltung, die jetzt eher, also wesentlich größer war, Deutschland intelligent vernetzt, also im Zusammenhang mit dem Digitalgipfel, ganz breit aufgestellt, sehr viele verschiedene Aspekte von Digitalisierung auf dem Land bis zu den ganz großen Fragen, wie geht's denn weiter und sowas. Auch da, wenn wir den Link einfach in die Shownotes packen, auch da sind alle Vorträge dokumentiert, kann man sich bei Gelegenheit mal anschauen.
Okay, Herr Fuß, was gibt es bei Ihnen Neues?
Ja, bei mir gibt es natürlich auch eine ganze Menge neu. Zum einen ist natürlich logischerweise klar, durch den Regierungswechsel in Bonn wird es auch ganz sicher neue Schwerpunkte geben. Es werden natürlich auch Dinge, die angefangen worden sind, weiter fortgesetzt. Ja, sowohl was das Thema innerhalb der Verwaltung angeht, aber auch was das Thema in der Stadt angeht. Also es gibt ja 3 Schwerpunkte. Das eine ist das Thema Digitalisierung, das nächste ist das Thema Verkehrswende und dann das Thema Klimawende oder Klimaneutralität. Alles ist ja verbunden auch mit einem Thema Partizipation, wo man dann sagen kann, ist das das vierte Thema oder ist das integriert in die 3 anderen Themen? Das Thema vielleicht auch Integration, Teilhabe, wenn man so will, als ein großes Thema sicherlich auch. Und da muss man jetzt natürlich auch gucken, wie kriegt man das einfach operationalisiert, weil das ist ja dann die spannende Frage immer. Man kann sehr viel über Dinge reden, was auch sehr wichtig ist, aber am Ende muss man auch Ergebnisse produzieren, und zwar Ergebnisse, die einen Nutzen haben, und Nutzen muss sein für den Bürger, für die Bürgerinnen, für die Stadtgesellschaft. Also von daher gibt es eine ganze Menge neuer Impulse. Und es ist auch eine ganz spannende Zeit jetzt aktuell.
Mhm. Ja, wunderbar schon. Ich meine, nur ganz kurz nur als Hintergrund, weil ich nicht weiß, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer das präsent haben. Der Regierungswechsel ist im Wesentlichen die Kommunalwahl gewesen, wo eine neue Oberbürgermeisterin zum einen gewählt worden ist, Katja Dörner von den Grünen, die Ashok Sridharan von der CDU abgelöst hat, und auch im Rat eine neue Mehrheit sich gefunden hat, die jetzt Grünen rot-rot ist, wenn ich den letzten Stand richtig in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob sie sich schon wirklich geeinigt haben, weil es gab da noch ein paar Querelen bei den Grünen mit Austritten aus der Fraktion und sowas. Aber auf jeden Fall sozusagen hat sich eine deutliche Veränderung der Verhältnisse dargestellt. Aber dann sind wir, ich finde ganz gut, weil du hast ja schon gesagt, wichtig ist, also reden ist interessant, aber umsetzen ist vielleicht sogar noch wichtiger. Das bringt mich eigentlich zu meiner ersten Frage direkt an dich sozusagen. Was macht so ein CDO eigentlich so ganz praktisch? Also ich meine, ne, so dein Alltag, was ist das? Ist es dann nicht, das ist wahrscheinlich dann doch viel reden, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall viel reden und viel nachdenken. Das ist ja ganz wichtig, dass man, bevor man anfängt zu reden, vielleicht darüber auch nachgedacht hat. Nicht so nach diesem Spruch, woher weiß ich denn, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage an der Stelle. Also ich bin da eher so, dass ich auch gerne über Dinge nachdenke und dann eben viel rede. Und rede heißt vor allen Dingen auch diskutiere, weil sag mal die neuen Gedanken und die konkreten Ideen, die daraus entstehen, die entstehen vor allen Dingen im Diskurs, im sich austauschen. Und dieses Prinzip letztendlich ist aus meiner Sicht ein sehr erfolgreiches Prinzip, weil zum einen die Ideen geschärft werden, konkretisiert werden in so einem Diskurs und zum anderen hole ich damit auch, je nachdem, wie natürlich der Kontext ist, denjenigen oder diejenige, mit denen ich rede, auch ein Stück weit mit an Bord. Ne? Und das deutet schon so an, wie ich denke und wie ich gehe, so der CDO ist ein Teamplayer und er muss eben sehr viel integrieren und zusammenführen. Und Integration ist ja immer eins der schwierigsten Themen überhaupt. Ne? Wie bekommt man unterschiedliche Dinge unter einen Hut, dass, und zwar so unter einen Hut, dass sie auch noch Sinn machen und nicht das, wo man vielleicht hin möchte oder auch hin muss, so verwässern, dass man gar nicht mehr erkennt, was eigentlich jetzt das Ziel war. Also das Thema Integration ist ganz wichtig, diesen Integrationsprozess, der ist sowohl technisch als auch sozial, um das mal so zu sagen. Das ist also ein ganz wichtiger Part und das führt natürlich dann auch in das Thema Change Management, das heißt, worum geht's beim Change? Es geht darum, die Kolleginnen und Kollegen zu begeistern oder die Stakeholder zu begeistern. Es geht darum, Mehrwerte aufzuzeigen, den Nutzen deutlich zu machen und herauszuarbeiten. Es geht auch darum, Vorurteile abzubauen. Es gibt ja auch Sorgen, es gibt Ängste, gerade bei digitaler Technologie ist das ja sehr weit auch verbreitet. Und diese ganze Geschichte, diese ganze Veränderung, diese Transformation, die muss begleitet werden, die muss auch angeleitet werden, die muss auch geleitet werden. Und insofern ist das eben ein ganz wichtiger Part, ne, allen Mitarbeitenden die Motivation, die Hintergründe und die Mehrwerte zu vermitteln.
Sie haben das ja gerade schon richtig angesprochen. Wir haben ja zwei Dimensionen. Einmal geht es um die Außenwirkung, was die Stakeholder betrifft. Wie kann ich Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Einrichtungen, Institutionen in einen solchen Zukunftsprozess einbinden? Und das Zweite ist, das haben wir ja zuletzt gerade gehört von Ihnen, in Richtung Change Management. Wie sieht es in der Binnenkommunikation aus? Nun haben Sie ein paar Dinge genannt. Vielleicht kann man das noch etwas konkretisieren, wie Sie vorgehen, wie Sie diesen Dialog auch praktisch aufsetzen. Wir sind ja sehr stark silo organisiert in Matrixstrukturen in der Verwaltung. Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht, jetzt da Fuß zu fassen, also auch Projektarbeit zu etablieren, über die Amtsgrenze oder Abteilungsgrenze hinaus miteinander zu sprechen? Hängt das nur an dem guten Willen oder braucht man dafür auch Instrumente, respektive möglicherweise sogar andere Räumlichkeiten, indem man eben nicht in einem üblichen Sitzungssaal sich aufhält, sondern, ich hätte beinahe gesagt, in so einer Art Laborcharakteristik, wo man auf dem Sofa sitzt und miteinander ganz anders umgehen kann. Wie ist da die praktische Arbeit in der Stadt Bonn und wo setzen Sie da entsprechende Akzente?
Ja, Sie haben das ja schon richtig angesprochen. Ne? Das Thema ist, wie bekommt man das hin? Und dieses Hinbekommen heißt, man muss das letztendlich praktisch arbeiten. Das heißt, wir erarbeiten beispielsweise gerade ein Strategiepapier und dieses Strategiepapier erarbeiten wir in sozusagen in einem Miteinander. Das heißt, in einem gemischten Team, was aus den Playern aus den verschiedenen Säulen besteht, die dort an den Papieren mitarbeiten, sich einbringen. Natürlich der eine mehr, der andere weniger. Das ist immer ganz, ganz klar, dass das so ist. Aber es geht letztlich darum, das große ganze Bild erstmal zu sehen und allen die Möglichkeit auch zu geben, an diesem großen Bild auch mitzuarbeiten und sich damit einzubringen. Und das geht in Workshops, das geht aber auch in sozusagen in Erstellen von Kommunikationsunterlagen oder Präsentationsunterlagen. Und auch dieses Abstimmen funktioniert in einem Coworking-Modus. Wir haben ja jetzt durch Corona bedingt auch eine viel größere Bereitschaft oder vielleicht auch eine viel größere Notwendigkeit, mit digitalen Tools zu arbeiten. Das heißt, wir nutzen eben Videokonferenzsysteme, wir benutzen Systeme, die eine Kollaboration erlauben, so dass man gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann, gemeinsam Präsentationen erstellen kann und auch die Arbeit an diesen Papieren gemeinsam erledigen kann, über jetzt eben Videokonferenzsysteme und Teilen von Dokumenten und gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Also von daher haben wir, wenn man so will, was das Digitale angeht, jetzt schon das Thema so, dass man eben nicht mehr in diesen dunkel getäfelten Sitzungsräumen sitzt, die einen ziemlich erdrücken, sondern man sitzt sehr komfortabel in seinem persönlichen Umfeld. Das trägt schon viel dazu bei. Und man merkt, je mehr man trainiert ist und je besser sozusagen alle geübt sind, desto leichter fällt es dann auch. Und natürlich bedeutet das am Ende, wir hatten in der Anfangsphase, als das noch ganz gut ging, uns zum Beispiel auch im digitalen Hub getroffen. Und der lädt auch ein zu kreativen Arbeiten. Da kann man die Wände beschriften und bemalen, weil die abwaschbar sind hat da sozusagen eben sehr viele Möglichkeiten genutzt, sodass diese Zusammenarbeit letztlich so und dieses Vernetzte sehr stark im Vordergrund steht. Und das ist einfach ja auch wichtig, weil wir reden ja über Prozesse und Abläufe und alle Dienstleistungen, die jetzt beispielsweise produziert werden in einer Stadt, die sind immer Ergebnis von säulenübergreifenden Tätigkeiten, um das mal so zu formulieren.
Schön formuliert.
Da kommt ein Ergebnis raus, was dem Bürger natürlich möglichst gefallen soll und möglichst einfach auch ist in der Handhabung. Und das kriegt man halt nur säulenübergreifend hin. Mhm. Deswegen müssen wir dringend aus den Säulen raus, viel stärker, als das bisher noch der Fall ist.
Mir fällt gerade noch eine Frage ein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Stadt Bonn hat, aber sicherlich sehr viele. Sie werden es ja gleich sagen. Mich interessiert jetzt das Einbringen der unterschiedlichen Generationen. Sie werden auch junge Leute logischerweise haben, aber auch Personen, die schon viele Jahre in dem Amt oder Abteilung arbeiten, der jeweiligen Abteilung. Gibt es da signifikante Erkenntnisse, welche Generation da sehr engagiert ist oder weniger engagiert ist? Oder ist das in allen Generationen gleich, das Engagement?
Ja, also grundsätzlich, sag ich mal, kann man das sagen, dass die junge Generation etwas unbedarfter vielleicht ist und auch durchaus ein Stück weit offener ist. Jetzt trifft das natürlich nicht auf jede einzelne Person zu. Da gibt's auch immer den Mix, auch durch die Generationen. Es gibt Ältere, die sehr aufgeschlossen sind, genauso wie es Jüngere gibt, die wenig aufgeschlossen sind. Aber ganz grundsätzlich kann man feststellen, dass vielleicht der Anteil der etwas aufgeschlosseneren bei den Jüngeren größer ist als bei den Älteren, ne? Weil die natürlich auch andere Erfahrungen gemacht haben, die die Jüngeren noch nicht gemacht haben an der Stelle. Und deswegen ist zum einen so ein Mix ganz gut und wichtig. Das heißt, in den Teams, in denen ich arbeite, haben wir immer einen guten Mix aus, wie gesagt, aus unterschiedlichen Fachbereichen und auch was die Altersgruppen angeht. Und das ist immer sehr bereichernd an der Stelle. Und für mich ist das eben eine Frage des Mindsets. Und der ist individuell natürlich auch sehr unterschiedlich.
Ja, wie ist das? Sorry, wie ist das, Friedrich? Wer ist dieses Wir sozusagen? Du hast ja auch ein Team. Wie groß ist das? Also einfach nur so ein paar, dass sich die Zuhörer, Zuhörerinnen noch mal ein bisschen vorstellen können. Vielleicht führen wir ja auch noch mal Gespräche mit anderen, um so ein bisschen Vergleiche zu kriegen. Also du hast ein Team. Wie bist du denn eingebunden in die Verwaltung? Bist du irgendwie jetzt sowas Ähnliches wie, keine Ahnung, Amtsleiter, Dezernent oder sowas? Oder ist es eine Stabsstelle? Oder und wie schätzt du das ein? Also was sind die Erfahrungen bisher auch damit? Ist dein Team groß genug? Hättest du lieber 10 Leute mehr oder wie sieht's aus?
Ja, aktuell sieht es so aus, dass ich ein Team habe von 2 Mitarbeiterinnen, die das CEO-Team darstellen, also 2 in Worten, was eben ein sehr kleines Team ist. Und wir machen ja keine eigenen Projekte. Das heißt, der CDO und auch das CDO-Team hat keine eigenen Projekte. Was wir machen, ist quasi eine Koordinierungs- und Stabsfunktion, wenn man das so will. Und wir bereiten natürlich sehr vieles vor. Wir tragen sehr viele Informationen zusammen. Wir liefern Anstöße, wir monitoren auch ein Stück weit die entsprechenden Projekte oder die Prozesse, an denen gerade gearbeitet wird. Wir haben dann dort auch drin allokiert das Thema Projektmanagement. Das heißt, wir machen dort Projektportfolio-Management und wir machen dort auch Projektsupport, das heißt beraten im Sinne von, wie geht das überhaupt mit Projektmanagement? Wir setzen Standards für Projekte, das heißt, nach welchem Standard werden Projekte abgewickelt beispielsweise. So muss man sich das vorstellen, ne? Weil die einzelnen Projekte laufen dann in den verschiedenen Teams. Also beispielsweise gibt es ein Team, was das Projekt Online-Zugangsgesetz macht. Das heißt also, da wird dann konkret gearbeitet und da werden dann die einzelnen Prozesse digitalisiert, entsprechende Dateien, PDF-Formulare umgesetzt etc. Oder es gibt in der IT Teams, die sich dann mit den IT-spezifischen Projekten auseinandersetzen. Es gibt ein Team oder ein Projekt im Bauordnungsamt, die machen das digitale Baugenehmigungsverfahren jetzt. Da sitzen dann auch die Leute von der Feuerwehr jetzt drin in dem Kernteam, weil das eng zusammen ist. Und dann sind die peripheren Ämter, die quasi alle in diesem Prozess beteiligt sind, werden dann fallweise dazugezogen, wenn man die braucht. Na, und da läuft dann auch ein intensiver Kommunikationsprozess.
Wie ist denn die Einbindung jetzt in die Verwaltungsführung? Also wie oft sprechen Sie mit der Oberbürgermeisterin, beziehungsweise wie ist sichergestellt, dass Sie an bestimmten Gremien Sitzungen teilnehmen? Also ich sage mal, wenn 5 Leute zusammensitzen, strategisch sich mit Zukunftsentwicklung der Stadt Bonn, sei es im Bereich Wirtschaft oder Mobilität oder Bildung beschäftigen, ja. Wie weit ist der CDO da mit eingebunden und kann auf Augenhöhe A, in der Analyse der Probleme oder B, in der Erarbeitung der Herausforderungen quasi sich einbringen, beziehungsweise erhält er entsprechende Informationen, um daraus Nutzen für die strategische Weiterentwicklung zu ziehen?
Ja, in Bonn ist das so. Wir haben zum einen schon sozusagen Gremien geschaffen. Das heißt hier in Bonn Smart City Board. In diesem Smart City Board werden eben alle Entscheidungen für Digitalprojekte getroffen. Das heißt, wir haben einen Prozess, nennt sich Stage-Gate-Prozess, wo also die Ideen zunächst erstmal mit einer Ideenskizze eingebracht werden. Dann wird geguckt, passt das zu unserer Strategie oder nicht. Und dann geht es halt weiter in diesem Design-Prozessschritt. Wird dann eben ein Projektsteckbrief erstellt und so weiter. Und dann geht er wieder in das Smart City Board und dann wird entschieden, ja oder nein, und auch über die Ressourcen entschieden, sodass wir da ein Gremium haben. Und in diesem Gremium sitzt natürlich auch der CDO und es gibt auch einen Leiter, der dieses Smart City Board leitet an der Stelle. Und dann habe ich natürlich jederzeit sozusagen Vortragsrecht im Verwaltungsvorstand oder eben auch einen direkten Kontakt zur Oberbürgermeisterin oder zu ihrem Amtsleiter, der halt das Amt der Oberbürgerin leitet, der Oberbürgermeisterin leitet, so.
Wie ist das denn, du sagtest gerade, oder so habe ich es verstanden, jetzt auch mit dem Smart City Board nochmal, mit Projekten und wie du oder ihr mit dem Team sie begleiten, ist es denn jetzt eher so, dass du den Eindruck hast, du oder ihr werdet, überrannt von super Ideen aus den Ämtern, die jetzt alle irgendwie Digitalisierungsprojekte machen wollen, oder ist es eher so, dass du den Eindruck hast, ja, du musst die schon noch ein bisschen zum Jagen tragen?
Also das hat sich, wie das ja immer so ist, im Laufe der Zeit deutlich verändert, ne? Weil gerade jetzt natürlich auch Corona-bedingt klar wird, Digitalisierung ist wichtig. Die IT als solches ist auch systemrelevant, nämlich für das System des Funktionieren der Verwaltung. Und das bedeutet, dass wir da eine große Anzahl von unterschiedlichsten Anforderungen haben. Das bezieht sich sowohl auf Hard- und Software-Themen, das bezieht sich aber auch auf Infrastrukturthemen. Also ein ganz großes Thema in Bonn ist die Ausleuchtung mit WLAN in den städtischen Gebäuden, sodass die Menschen quasi mit mobilen Geräten arbeiten können. Wir haben die Anzahl von mobilen Geräten deutlich gesteigert, also Laptops und Tablets. Und da zeigt sich, dass da schon eine große Nachfrage ist, mehr als man sozusagen befriedigen kann. Das heißt, dann muss auch priorisiert werden. Auf der anderen Seite gibt es eben genauso große Nachfragen nach dem Thema beispielsweise E-Akte. Und E-Akte ist ja nicht, wie sich das vielleicht viele vorstellen, so da werden die Akten einfach digitalisiert und dann schaue ich mir die am Bildschirm an, sondern E-Akte ist letztlich ein Prozess, ein Workflow, ein digitaler Workflow, der die Bearbeitung von Akten darstellt, und dann werden natürlich die Ergebnisse auch abgespeichert, logischerweise. Das ist eben auch eine große Nachfrage. Das heißt, wir haben eigentlich knappe Ressourcen und deswegen muss immer priorisiert werden. Und diese Priorisierung findet eben auch transparent in diesem Smart City Board statt, weil damit sichergestellt ist, dass eben jeder die Chance hat, auch nachzuvollziehen, warum jetzt wie was ist. Weil das Smart City Board ist besetzt aus Vertretern von allen Dezernaten. Und das vielleicht also eine kleine Anmerkung, da zeigt sich natürlich auch ein bisschen das Thema, ich muss jetzt in dem Smart City Board quasi immer übergreifend denken. Ich sitze dort nicht als Amtsleiter des Tiefbauamtes, sondern ich sitze dort als Vertreter des Dezernates 3, des Baudezernates, und muss eben nicht nur sozusagen im Sinne des Tiefbauamtes denken, sondern erstmal auch im Sinne des Dezernates und dann im Sinne der gesamten Verwaltung. Und da merkt man schon, dass das gar nicht so einfach fällt, wenn man das nicht gewohnt und gelernt hat.
Aber das ist ja auch eine Veränderung des Mindsets, der natürlich auch durch Öffnungen der Organisation, sage ich mal, mit beeinflusst wird, indem man mehr miteinander redet, anstatt nebeneinander steht und sich hier neu aufstellt. Ich will mal ein bisschen weiterschauen jetzt und die innere Organisation verlassen und Sie mal konkret fragen, lieber Herr Fuß, was ist denn das ambitionierteste Projekt derzeit der Stadt Bonn in Sachen Smart City, wenn Sie jetzt von außen, ich frage hiermit, oder von außen gefragt würden, was ist Ihr Highlight oder Ihr, sagen wir mal, wichtigstes Projekt im Moment?
Naja, es gibt nicht das wichtigste Projekt, sondern es gibt viele wichtige Projekte. Ich unterscheide immer gerne in diese Kategorie, wo erreiche ich etwas, wo der Bürger einen unmittelbaren Nutzen sieht und das dann auch sozusagen benutzen kann. Das wäre das Thema Serviceportal. In diesem Serviceportal werden in Zukunft alle Service-Dienstleistungen, die die Verwaltung anbietet, und da sind ja Dienstleistungen, die die Kommune macht, aber auch das Land und der Bund drin, sodass ich, wenn ich dieses Portal ansteuere oder anfahre, dort mich natürlich authentifizieren muss. Und dann kann ich auf alle digital angebotenen Dienstleistungen zugreifen. Das ist ein sehr wichtiges Projekt, weil es einfach die Dinge bündelt, an einer Stelle zusammenführt und auch eine sozusagen mobile Bearbeitung zulässt mit entsprechenden Workflows, dass also eben auch Status, wo ist mein Antrag, wo befindet er sich, und in einem Postkorb, den ich dann habe, auch dann praktisch Dokumente wieder abgelegt werden oder Bescheinigungen oder wie auch immer da drin sind. Das ist ein ganz wichtiges Projekt. Das ist, wenn man so will, das, was der Kunde, eben der Bürger, die Bürgerin der Stadt sieht von dem Umsetzen des Online-Zugangsgesetzes. Ein anderes wichtiges Projekt ist, das hatte ich ja gerade angesprochen, das digitale Baugenehmigungsverfahren, was eben auch ein ganz dickes Brett ist, weil natürlich sehr viel, vor allen Dingen auch intern, neu gedacht werden muss. Die haben ja bisher die Pläne auf Papier und gucken die sich dann an. Und wenn ich die auf einem Bildschirm angucken muss, dann brauchen die natürlich alle etwas größere Bildschirme, was geht, aber auch diese Workflows dazu. Und am Ende ist der Bürger aber auch wieder der Antragsteller, der eine Baugenehmigung haben will, kann die dann digital einreichen und dann kann die auch digital weiter bearbeitet werden. Das wäre auch eins von diesen ganz wichtigen Projekten. Und dann kommen diese Dinge, die man halt nicht von außen sieht, also beispielsweise das Aufrüsten der Infrastruktur. Infrastruktur mit Glasfaser, LAN und so weiter. Wenn ich jetzt an die Schulen denke, ein Riesenprojekt, Digitalisierung der Schulen.
Also das war auch mein Hinweis, dass ich immer hin und her gerissen bin. Was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist ja sehr stark E-Government orientiert. Da haben wir ja riesen Nachholbedarf, völlig richtig. Auf der anderen Seite entwickelt sich die Welt weiter in Richtung umfassender Digitalisierung. Ich spreche von der E-Daseinsvorsorge in den Bereichen Mobilität, sei es Bildung, das hatten Sie gerade angesprochen, aber auch Gesundheit vor allen Dingen, Energie und Sicherheit, uns hierauf zu konzentrieren, weil wir sehen, in der Wirtschaft wachsen dort extrem die Dienstleistungen an. Das Thema Navigation wird ausschließlich von Google und Co. inzwischen beherrscht, im weitesten Sinne. Das kann man nun so oder so sehen. Jedenfalls entwickeln sich ja da auch Services, die durchaus jetzt auch Auswirkungen haben auf den öffentlichen Sektor, sei es jetzt durch Kooperation, sei es in Konkurrenz, wie auch immer. Hier diesen Bereich der Digitalisierung, also auch gerade was so Mobilität betrifft, Plattformen, ÖPNV mit privaten Dienstleistern zu kombinieren, ganzheitliche Informationssysteme anzubieten. Diesen Teil, den sehe ich also sehr stark auch unter Smart City Aspekten, also die Stadt zu entwickeln im weitesten Sinne, auch in der Planung jetzt und in der Frage, wo wollen wir uns hin profilieren? Sind wir eine Bildungsstadt? Sind wir eine wirtschaftsorientierte Stadt? Wie geht's mit dem Einzelhandel weiter? Mhm. Was machen wir mit den Online-Thematiken im Einzelhandel etc. etc.? Eine umfangreiche Veränderung, die uns ja bevorsteht. Wie wird das bei Ihnen aufgegriffen und wer ist da dran an den Themen?
Ja, allein schon diese Aufzeichnung zeigt ja, dass das ein unheimlich breites Spektrum ist. Und jetzt muss man natürlich sehen, so eine Stadt entwickelt sich ja, wenn man so will, auch durchaus selbstständig. Das heißt, es sind ja viele Aktivitäten und viele, viele Dinge, die in sozusagen zur Entwicklung einer Stadt beitragen. Das heißt, das ist ja nicht immer die Stadtverwaltung, die da sozusagen den Takt vorgibt, sondern am Ende ist die Stadtverwaltung einer, natürlich auch ein sehr wichtiger Player, mit sehr viel auch richtungsweisenden Impulsen und natürlich auch Handlungen. Aber so eine Stadtgesellschaft lebt und entwickelt sich ja aufgrund der Vielfalt der Beteiligten, ne? Und in der Stadtgesellschaft oder der Bürger und Bürgerinnen in der Stadtgesellschaft, der Organisation in der Stadtgesellschaft. Und das ist auch gut so und das muss auch so sein, dass also diese Innovationskraft, die vorhanden ist, eben nicht sich quasi beschränkt auf, wir warten jetzt mal, bis die Stadtverwaltung irgendwie wie etwas macht, sondern da machen eben sehr viele auch von sich aus, ne? Und das bedeutet, man muss Rahmenbedingungen schaffen als Verwaltung auch, dass das sehr gut wachsen kann und sich sehr gut entwickeln kann. Aber natürlich ist die Stadtgesellschaft als solche auch gefordert und leistet natürlich auch ihren Beitrag und macht da auch sehr viele gute Dinge. Und das zielt natürlich jetzt auch, weil Sie gerade das Thema Verkehr angesprochen haben, dann muss ich eben Verkehr auch nicht in Säulen denken, was ja auch immer passiert, oder in Systemen und sagt, ich habe den öffentlichen Nahverkehr, ich habe dann, was weiß ich, die Taxis, ich habe dann die Mietfahrräder und was weiß ich, wie auch immer, sondern ich muss das als Gesamtsystem denken und muss dann Lösungen finden, die halt so eine ganze Mobilitätskette betrachten, ne? Und sagen so, und welche Bedürfnisse hat jetzt der Bürger wirklich? Kenne ich diese Bedürfnisse? Wie sehen die genau aus? Ne? Was sind Lösungen? Das heißt, ich muss also auch sehr viel wissen über die Bedürfnisse des Bürgers und muss dann mir auch Lösungen denken oder andere denken sich Lösungen aus, muss dann gucken, wie passt das zusammen. Ne? Also da kommt ja immer auch so das Thema, ja, wir brauchen eine App. Und dann merkt man schon, naja, was für eine App brauchen wir jetzt? Ne? Brauchen wir eine App, die alles kann? Das wird es wahrscheinlich nicht geben, ist auch technisch natürlich sehr kompliziert, weil die Integration, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, Integration ist immer das Schwierigste überhaupt, was es geht. Ne? Wie integriere ich diese unterschiedlichen Systeme mit dann auch Bezahlung und Authentifizierung und so weiter und so fort. Na, also von daher ist das letztlich auch ein Markt, der sich da auftut und der reagiert auch auf Angebot und Nachfrage. Und wenn Produkte gut sind, also offensichtlich sind ja Produkte von Google und Microsoft beispielsweise gut, sonst würde die ja keiner benutzen. Ne? Und so muss das eben auch mit den Angeboten sein, wenn eine sozusagen, ich sag mal, eine Mobilitäts-App, die aber auch Mobilität sozusagen oder Intermodalität benutzt oder zum Ziel hat, dann muss die auch gut sein. Und die muss so gut sein, dass sie genutzt wird. Genauso wie ein Angebot über Kulturangebote in der Stadt oder Einzelhandel oder wie auch immer. Wenn das nicht gut ist, dann nutzt der Bürger das nicht. Und das ist ja auch völlig klar. Warum soll ich etwas benutzen, wo ich nicht mit zurechtkomme oder was nicht meine Bedürfnisse erfüllt?
Du hast diese Bedürfnisse des Bürgers, der Bürgerin, finde ich sehr nachvollziehbar, dass das sozusagen so ein ganz entscheidender Punkt ist. Und du sagtest ja, man muss dieses Wissen generieren über diese Bedürfnisse. Jetzt ist ja ein Punkt, also so, ich würde sehe zwei Zugänge, zwei grundsätzliche. Das eine ist das, was wir auch schon genannt haben. Man muss natürlich miteinander reden. Also man muss irgendwie gucken, gut, wer will denn hier was und was ist für wen wichtig? Da kommt dann auch sowas rein wie diese Bürgerbeteiligung, wo ich ne, gesagt habe, dass es da so eine schöne Veranstaltung gab und mit vielen verschiedenen Zugängen. Und dann gibt es aber diesen zweiten Punkt vielleicht, da ist es auch gar nicht unterschieden, sondern nur auch verwoben miteinander, weiß ich nicht. Das ist, wir tragen ja, oder sehr viele Bürgerinnen und Bürger tragen ja inzwischen iPhones, Smartphones anderer Hersteller, Android, wie auch immer, miteinander, mit sich rum. Und die sozusagen generieren ja ständig Unmengen von Daten. Und im Moment landen diese Daten ja ganz häufig eben bei den großen Konzernen, die diese Systeme anbieten. Siehst du denn eine Chance, dass man als Kommune also auch über so einen Weg an eine Basisdaten kommt, die zumindest über so einen Umweg, also den Rückschluss sozusagen, dann auch zeigen, naja, was machen die Bürgerinnen und Bürger denn alles so? Wo sind die denn? Wo halten die sich auf? Welche Bedürfnisse haben die offenbar? Oder wo müssen wir da, können wir da dran? Weil das habe ich immer noch ein bisschen das Gefühl, ich hatte vor, weiß ich, schon lange her, 2 Jahren mal ein Gespräch mit jemand von der KVB aus Köln, der sagt immer, ja, ich habe keine Ahnung, was unsere, die Leute, die mit uns fahren, von wo nach wo die fahren. Google weiß das, ich weiß das nicht, weil die kaufen bei uns einen Fahrschein am Automaten und dann habe ich keine Ahnung, ob die nach rechts oder links fahren. Das kriege ich irgendwie einmal im Jahr in der Fahrgastbefragung raus. Mhm. Ja, das, aber wie siehst du das? Gibt es da Möglichkeiten, also jetzt am Beispielverkehr, aber auch an anderen, dass die Kommune auch so einen Datenschatz irgendwie hat, den sie nutzen kann oder aufbauen?
Ja, also auf jeden Fall ist es ja erstmal so, dass eine Kommune natürlich schon sehr viele Daten hat und über sehr viele Daten verfügt. Es gibt ja einmal diese ganze Geschichte mit Open Data, wo man also viele Daten oder Datensätze auch als Open Data bereitstellt. Wir haben ja in Bonn eine sehr, sehr gute Open Data Plattform. Und da überlegen wir natürlich auch, wie kann man das erweitern in Richtung also einer Urban Data Plattform am Ende, wo also noch viel mehr auch urbane Daten hineinkommen, sowohl die sozusagen die Stadt erzeugt, also die Stadtverwaltung erzeugt, inklusive auch der städtischen Betriebe, also der Konzern der Stadt. Diese Daten, das wären dann eben auch die Daten, was weiß ich, wie die Busse fahren und dergleichen und wo die fahren und was es da so alles gibt. Das andere Thema ist natürlich, es gibt dann auch viele Stellen, wo halt gezählt wird, wo sich Bürger, wie viele Bürger eine Straße entlang gehen und dergleichen, natürlich nicht flächendeckend, sondern so an bestimmten Schwerpunktstellen. Das heißt, es gibt schon eine ganze Menge von Daten, die irgendwie da sind. Oft ist es so, das Thema, man weiß es nicht genau, dass sie da sind. Oder nur ein Teil weiß das, aber andere, die vielleicht auch da Nutzen haben könnten, die wissen das nicht. Also muss man dafür sorgen, dass das bekannter wird. Du hast ja gerade diese Daten angesprochen, die jetzt von Smartphones und so weiter ausgehen. Da muss man sich natürlich dann auch überlegen und sagen, ja, okay, will ich solche Daten noch dazu kaufen? Die kann man ja auch kaufen. Das kostet natürlich Geld. Oder hat man andere Quellen, wo man ähnliche Daten verwenden kann? Also beispielsweise nur gedanklich, wenn an jeder Haltestelle beispielsweise auch ein Hotspot wäre, dann also ein digitaler Hotspot, ne? Nicht ja. die Geschichte mit Corona, ne? an der Stelle, aber so ein digitaler Hotspot wäre, dann könnte man eben feststellen, okay, wie viele Geräte sind da eingeloggt und wieder ausgeloggt, anonym und natürlich DSGVO-konform kann man so etwas machen und dann gewinnt man natürlich schon Mengendaten anonymisiert, mit denen man dann auch Szenarien rechnen kann und lernt dann den Bürger kennen. Also im Prinzip kann eine Verwaltung oder Dienstleister für die Verwaltung das genauso machen wie jetzt Google oder Apple oder wer auch immer. Man muss es wollen und man muss natürlich dann auch rein investieren, das ist auch klar.
Also die Zeit ist abgelaufen für unser spannendes Gespräch. Gerade zeigt mir das Thema Daten die Notwendigkeit, hierüber ausführlicher zu reden, was wir sicherlich machen wollen. Herr Fuß, vielleicht noch zum Abschluss ein Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, welche Tipps geben Sie uns in Sachen Virtualität, virtuelle Konferenzen, Workshops zu machen? Ist da besonders bei Ihnen was aufgefallen, was gut ist, was man einsetzen sollte, um auch mit Bürgern im Gespräch zu bleiben und nicht erst wieder bis April oder Mai warten zu müssen?
Ja, also ich kann einfach nur sagen, es gibt ja eine Vielzahl von Dingen, die angeboten werden. Also einmal sozusagen von den großen Softwareherstellern, aber es gibt auch sehr viele Open-Source-Software, die ähnlich gut ist, mit denen man das genau so machen kann. Na, wenn ich jetzt an Jitsi denke, um nur mal einen Open-Source-Software, Produkt für Videokonferenzen zu erwähnen. Da gibt es auch viele kostenlose Angebote, die da recht gut sind. Ich sage einfach immer, machen, ausprobieren. Man kommt dann ins Training und dann merkt man, ach, das geht ganz gut und dann macht man das auch. Ne? Also Ich kommuniziere selber auch mit meinen Eltern, die ein bisschen weiter weg wohnen. Die sind schon weit über 90 und das funktioniert auch gut. Die haben sich da auch jetzt dran gewöhnt und kommen also mit Videokonferenzen auch klar.
Vielen Dank, Herr Fuß. Das letzte Wort, die letzten Sekunden gehören Michael. Michael, du hast das Wort zum Abschluss.
Ja, alles klar. Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich fand das einen sehr schönen Einstieg in unser Format, mit einem Studiogast zu arbeiten. Studiogast stimmt ja nicht ganz, weil wir sind alle nicht im Studio. Wir machen das auch verteilt natürlich, ganz Corona-konform. Ja, herzlichen Dank von mir auch nochmal an dich, Friedrich. Und an die Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, gerne an info@hubble-lobeck.de, dann erreicht uns das alle und gerne auch Vorschläge für weitere Themen, die wir bearbeiten sollen. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen auch von meiner Seite.
Ja, auf Wiedersehen und auch eine gute Zeit.
Danke.